Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Unsere Themen: Güldens Schwester, das Hörspiel von Björn Bicker, wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt. Was gibt es Neues? Die Kritikerin Gabi Hartl empfiehlt 2 aktuelle Hörspielproduktionen. Wir setzen fort. Ulrich Bassange legt im 2. Teil seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie das Eichmaß an und untersucht die Hörspielentwicklung seit den 50er Jahren. Und schließlich noch ein Ausflug ins Grüne. Im Palmengarten in Frankfurt hat das Künstlerhaus Musanturm eine eigene Radiostation errichtet. Güldens Schwester, das ist Fatma, die Protagonistin und Ich-Erzählerin des gleichnamigen Hörspiels von Björn Bicker, ist Lehrerin. An ihrer Schule wird sie zur Zeugin, wie ein Junge seinen Mitschüler mit einem Messer tötet. Kenntnisreich und mit viel Empathie räumt Björn Bicker mit einigen der hartnäckigen Klischees auf, die die weiße Mehrheitsgesellschaft zur Abwehr der realen Diversität der deutschen Gesellschaft aufgebaut hat. Das sind Sätze aus der Begründung der Jury der Akademie der Darstellenden Künste, die die Produktion des Bayerischen Rundfunks zum Hörspiel des Monats Juli gekürt hat. Wir sind jetzt verbunden mit dem Autor und Regisseur des Stücks. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch, Björn Bicker.
Ja, vielen Dank.
Björn Bicker, Sie sind Schriftsteller, Sie sind Theatermacher, Regisseur, Sie haben Bücher veröffentlicht, Theaterstücke, Hörspiele, denen sehr oft intensive Recherchen vorausgehen. Wie war es denn in diesem Fall? Wie haben Sie den Stoff für sich entdeckt und fürs Radio entwickelt?
Na, das war auch tatsächlich eine lange und intensive Recherche. Ich habe ein Theaterprojekt entwickelt über Lehrer und Lehrerinnen. Und ich habe sehr viele Schulen besucht im Ruhrgebiet in Bochum. Das war ein Auftragswerk für das Schauspielhaus in Bochum. Und da habe ich sehr viele Lehrerinnen kennengelernt und habe die bei der Arbeit beobachtet, habe Interviews geführt. Und da, im Zuge dieser Recherche, ist mir diese Geschichte entgegengekommen.
Ich habe es zu Beginn skizziert. Die Lehrerin Fatma wird Zeugin eines schrecklichen Verbrechens. Auf dem Schulhof tötet ein Junge seinen Mitschüler mit einem Messer. Und von einem Moment auf den nächsten ist für Fatma nichts mehr wie zuvor. Mit diesen 3 Sätzen kann man eigentlich die Ausgangssituation ihres Hörspiels beschreiben.
Ja.
Die Ausgangssituation, die Fatma zum Nachdenken über ihre eigene Geschichte bringt, ihre Identität, über die Einwanderungsgeschichte ihrer Eltern, über den täglichen Rassismus, den sie von klein auf erlebt hat. Diese Geschichte, Björn Bicker, funktioniert eigentlich wie ein Brennglas. Sie ist so exemplarisch, dass man in ihr die Strukturen unserer Gesellschaft lesen kann. Einer Gesellschaft, die Menschen wie Fatma nicht als Gleiche unter Gleichen anerkennt. Einer Gesellschaft, die Integration zwar behauptet, die aber, wie Sie es einmal formuliert haben, zu zerbrechen droht, anstatt zusammenzuwachsen. Was läuft da, warum so falsch?
Ja, ich weiß gar nicht, ob da so wahnsinnig viel falsch läuft. Also ich glaube, das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist tatsächlich die Analyse der Ist-Situation. Man kann natürlich die Frage stellen, ob das in einer Gesellschaft wie der unseren, in einer Einwanderungsgesellschaft, die gerade dabei ist, auch sich als solche zu formieren, ob das nicht die normalen Prozesse, die normalen Auseinandersetzungen sind. Aber umso wichtiger ist es natürlich, genau diese Geschichten und diese Auseinandersetzungen zu erzählen, damit wir voneinander lernen, damit wir uns da auch weiterentwickeln können und unsere Perspektiven schärfen, weil ich glaube, dieses Storytelling, dieses sich Erzählen von der Kompliziertheit unseres Zusammenlebens, unserer Gesellschaft, das ist das Entscheidende. Und in dem Hörspiel geht es genau um diese Kompliziertheit, dass da eine junge Lehrerin ist, die selber aus einem migrantischen Zusammenhang kommt, die natürlich ihre Kollegen mit ganz anderen Perspektiven konfrontiert, als das vielleicht eine andere Kollegin tun würde. Und dadurch entstehen dann Konflikte. Und diese Konflikte, die gilt es auszutragen. Und da ist natürlich so eine Erzählung wie in diesem Hörspiel, glaube ich, ganz wichtiger Bestandteil von so einem gesamtgesellschaftlichen Prozess.
Sprache ist ein ganz besonders wichtiges Thema in diesem Stück. Die Muttersprache Türkisch und die Geschäftssprache Deutsch, in der Fatma unterrichtet. Das eine steht für Wärme und Herkunft, das andere fürs Funktionieren können in der deutschen Gesellschaft. Das eine ist mit Emotionalität verbunden, das andere mit Rationalität, mit Zwängen auch. Wie empfinden Sie Fatmas Situation zwischen diesen Sprachen? Ist es ein Reichtum? Ist es Zerrissenheit?
Also es ist alles gleichzeitig, gell? Und ich glaube, das ist das, was ich in den letzten Jahren in vielen Projekten, die ich gemacht habe, erlebt habe, wo ich immer wieder mit sehr vielen Menschen zusammengearbeitet habe, die multilingual sind, die vielsprachig sind, sei es in Schulen, sei es in anderen sozialen Zusammenhängen. Und leider wird das zum Beispiel oft in unserer Gesellschaft nicht als Plus, nicht als Qualifikation angesehen, sondern eher als ein Manko. Und man ordnet das oft nicht richtig ein. Und viele Menschen in unserer Gesellschaft, in einer Stadt wie München, in der ich lebe, sind das über die Hälfte der Menschen, haben eben eine multilinguale Geschichte und wachsen mehrsprachig auf. Und das erzählt was darüber, wie kompliziert es mit unseren Identitäten ist. Also man muss nicht nur eine Sprache haben, man kann verschiedene Sprachen haben und man muss sich auch nicht entscheiden. Und man kann auch so Konzepte wie Muttersprache oder so, die kann man ja durchaus auch in Frage stellen. Und da an dieser Kompliziertheit, an dieser Vielfalt habe ich, wenn es ums Künstlerische geht, immer echt eine große Freude, daran zu arbeiten und auch da wieder auch Geschichten zu erzählen, die vielleicht auch ja, Mut machen zu so einer Vielfalt und zu so einer Kompliziertheit.
Nun sind Sie Autor und Regisseur in einer Person. Was war Ihnen bei der Umsetzung diesmal besonders wichtig? Ein Ensemble vielleicht, das die Erfahrungen ihrer Protagonistin teilen kann?
Ja, also das ist generell wichtig, finde ich, dass wir, wenn wir solche Geschichten erzählen, dass wir das nicht nur monoperspektivisch tun, sondern dass wir das mit der Erfahrung unterschiedlichster Menschen machen. Das drückt sich jetzt in diesem Falle tatsächlich in dem Ensemble aus, in der Besetzung. Das sind Schauspielerinnen, mit denen ich auch schon viele Arbeitserfahrungen habe in der Vergangenheit, und die kommen wie automatisch zusammen, um diese Geschichte zu erzählen. Gleichzeitig die Musik beispielsweise, das ist die Musik von Derya Yildirim. Das ist eine Hamburger Musikerin, die aus einer türkischstämmigen Familie kommt, die ich in einem großen Projekt in Hamburg kennengelernt habe, mit der mich mittlerweile eine Freundschaft verbindet, und die zum Beispiel auch in so einer Situation musikalisch auch zwischen traditioneller Musik, zwischen Popmusik, zwischen türkischer, deutscher, anatolischer, kurdischer Musik hin und her switcht. Und die habe ich eingeladen, Musik für dieses Hörspiel zu machen. Und das war auch was mir sehr, sehr wichtig war.
Wie haben Ihre Schauspieler reagiert auf den Text? Ich vermute mal, im Studio wurde sehr viel diskutiert.
Nee, es wurde gar nicht so viel diskutiert, weil tatsächlich interessanterweise natürlich Leute, die einen migrantischen Hintergrund haben, mit so einer Geschichte natürlich viel selbstverständlicher umgehen und viel mehr damit anfangen können, auch mit den Problemen. Ganz ehrlich, es wurde vor allen Dingen auch geweint bei dieser Produktion. Das hat uns alle immer wieder sehr bewegt. Diese Geschichte dieser jungen Frau.
Sie haben das Hörspiel erarbeitet in der Corona-Zeit. Und in dieser Zeit, im Juli, um genau zu sein, haben Sie mit einem sogenannten Zwischenruf die Theaterleute, Ihre Theaterkollegen, ermuntert, die Corona-Zeit doch auch als Denkpause zu nutzen und Ihren Kunstbegriff kritisch zu hinterfragen. Macht die Theater zu und fangt von vorne an, haben Sie gefordert. Wie sähe denn ein solcher Neuanfang in der Welt der Rundfunkanstalten und Hörspielabteilungen aus? Was rufen Sie uns Radioleuten zu, Björn Bicker?
Ja, das ist eine schöne Frage. Es steht mir natürlich nicht an, da jetzt irgendwie gute Tipps zu geben. Aber grundsätzlich ist es ja natürlich wie in allen Institutionen, geht es natürlich um Diversität zum Beispiel. Es geht darum, wer entscheidet denn in den Rundfunkanstalten? Wer arbeitet dort? Wer sitzt auf den entscheidenden Positionen? Also wer verwaltet die Privilegien? Ja, und so weiter. Wenn man das sich anschaut, dann sieht man ja sehr schnell, dass das ziemliche Closed Shops sind, ähnlich wie Theaterinstitutionen oder wie oft auch Universitäten oder andere Einrichtungen. Und daran kann man natürlich doch arbeiten. Und das bedeutet aber, und das sage ich ja jetzt auch ganz selbstkritisch, dass man über seine eigenen Privilegien auch nachdenken muss. Und wie öffnet man seine Institution, das, was man da, wo man arbeitet, wie kriegt man andere Menschen da rein und wie können diese Institutionen zum Ausdruck einer Gesellschaft werden, die ja längst viel vielfältiger ist als ihre Institutionen. Und das finde ich eine ganz super Herausforderung denn für die nächsten Jahre.
Also das Hörspiel als gesellschaftliches Labor.
Ja, natürlich auch. Also das ist immer so, das sagt man immer so leicht, gell? Gesellschaftliches Labor, das kann man ja über alles sagen. Ich glaube, es geht, man muss es gar nicht so hochhängen. Ich glaube, es geht einfach um Gerechtigkeit. Es geht um Öffnung, um Verteilung und darum, dass genauso wie in der Gender-Debatte, dass es, wenn es die Hälfte der Bevölkerung Frauen sind, dann muss ja auch dann die Hälfte der Macht oder der Entscheidungskraft auch an Frauen gehen.
Björn Bicker, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das Hörspiel Güldens Schwester entstand als Produktion für den Bayerischen Rundfunk. Hier bei uns im Deutschlandfunk ist das Stück zu hören an diesem Samstag um 20.05 Uhr. Willkommen zu den aktuellen Hörspielempfehlungen. Gabi Hartl stellt ihre persönliche Auswahl vor.
Seit einiger Zeit beschäftigt mich die Frage, ob die letzten 6 Monate vielleicht eine produktive Zeit für gemeinschaftlich entwickelte Hörspiele waren. Andreas Ammer praktiziert den schöpferischen Teamgedanken zwar seit Jahrzehnten, doch die letzten beiden Arbeiten sind besonders intensiv im Zusammenspiel mit anderen entwickelt und produziert worden. Und das eröffnet neue ästhetische Möglichkeiten. Dass die Mitwirkenden eigene Beiträge in ihrem privaten Umfeld aufnehmen, kann eine zusätzliche emotionale Energie erzeugen. Was mich direkt zu Thank Bob for Beatniks bringt. Das Stück basiert auch thematisch auf dem Verbundenheitsgefühl seiner Protagonisten. Die Beatniks der 60er Jahre verstanden sich als Weggefährten und über weite Strecken auch als Vertreter eines großen Teils der Jugend. Für seine Hommage an den 1986 verstorbenen und wenig bekannten Beatdichter Bob Kaufmann fragte Ammer Patti Smith und Doris Grünbein die Rapperinnen Moor Mother und Angel Bad David, ob sie ihm nicht in der Küche oder dem eigenen Studio Lesungen oder Soundperformances des Werks aufnehmen könnten. Das taten sie, vielleicht auch, weil die Corona-Situation ihnen Zeit dafür ließ. The disciples of the sun are
Negro. Negro. Why I love him, though, is equatorially sound.
The disciples of the sun. Disciples of the sun are Negro.
Danke, dass es die Beatniks gibt.
Theopoems.
Gefängnisgedichte. Geschrieben im San Francisco Stadtgefängnis, Zelle 3, 1959.
Sitting here writing things on paper instead of sticking the pencil into the air.
Eine anrührend zarte Stimme ruft aus der Tiefe der Tonfläche. Und die Unvollkommenheit der Aufnahme verstärkt den Eindruck einer äußerst verletzlichen Seele, die sich nur schwer gegen den Sound der Umgebung durchsetzt. Dieser akustische Eindruck ist biografisch korrekt, denn der 1928 geborene Kaufmann war als Sohn einer schwarzen Mutter und eines deutschen Juden in den USA doppelt benachteiligt. Bei den häufigen Razzien gegen die Beatniks bekam Kaufmann die volle Wucht der Polizeiaggression zu spüren und einmal betrat er unerlaubt den Rasen im Washington Square. Danach wurde er verhaftet und die Misshandlungen in Polizeigewahrsam machten ihn zum gebrochenen Mann. In den frühen 90er Jahren wurde er für die Dichter des Prenzlauer Bergs zum Geheimtipp. Wahrscheinlich waren die jungen Ostberliner angezogen von diesem zarten, gleichzeitig radikal konsequenten Beharren eines Ichs auf seinem Recht auf Erkenntnis durch Schreiben. In Frankreich, wo Kaufmann ebenfalls bekannt war, nannte man ihn den schwarzen Rimbaud. Tatsächlich sind seine Gedichte Denkgesänge, Seelengefäße für die Lebenserfahrung eines Ausgestoßenen. Mich persönlich erinnert diese klare, tastende Sprache aber eher an Samuel Beckett. Wenn Kaufmann etwa ein Nicht-Ich an einem Nicht-Ort beschwört, ist seine Sprache völlig frei vom Schmelz des 19. Jahrhunderts.
Sitting here writing, not daring to stop, for fear of seeing what's outside my head.
Ich sitze hier, kritzle, wage nicht aufzuhören, aus Furcht davor, was jenseits des Schädels geschieht.
I am no one. I am not me. Someone of whom I am is no one. Something I have done is nothing. Some place I have been is nowhere.
Kaufmann ruft sein Lebensgefühl nicht in die Welt, wie es sein Bewunderer Allen Ginsberg in dem berühmten Langgedicht The Howl tat. Er spricht nachdenklich und so, als fänden die Gedanken in genau dem Moment ihre Form, in dem sie zur Stimme werden. Bei aller Zartheit des Ausdrucks macht dieses Hörspiel auch die Wucht spürbar, mit der Kaufmanns Generation vom Jazz getrieben wurde. Seinen rauen, unbändigen, sprunghaften Sound, der als akustische Entsprechung der Straße und des Aufruhrs taugte. Und der für die Dauer eines Riffs einem verlorenen Ich die Möglichkeit gab, sich neu zu erzeugen. Hier in der Interpretation der Rapperin Moor Mother zur Musik von Markus Acher, Micha Acher und Leo Hopfinger.
War Memoir. Jazz, don't listen to it at your own risk. In the beginning, in the wet, warm, dark place straining to break out, clawing at strange cables, hearing her screams, laughing. Later we forgot ourselves.
Hier die Stimme ihrer Kollegin Angel Beth David.
West, West, West Coast Sound, 1956. San Fran, Houston, Land, Jazz Sounds, Weak Sound.
Geschickt bauen Ammer und seine Mitstreiter das Stück aus dem Wesen des Radios selbst. Sie experimentieren mit Präsentationsformen von Gedichtlesungen, mit Musikperformances, Reportageelementen, eingesprochenen Gedanken oder einem Gespräch zwischen Allen Ginsberg und Kaufmanns Verleger Raymond Foy.
He's a really beautiful guy. He had a very smooth-skinned face. A small scar on his forehead, wasn't it? Mm-hmm.
He's a really beautiful guy.
What kind of hair?
Was black. It wasn't. It was kind of kinky, but not
curly.
It was curly. And,
somewhat soft.
Yeah.
Indem es alte Freunde und neue Begeisterte zu diesem Fest versammelt, erweckt das Stück auch Kaufmanns Utopie zum Leben. Eine Utopie, die besagt, dass Dichtung und ethisches Handeln zusammengehören. Und dass ein engagiertes Werk künstlerisch vielschichtig sein muss, um auf dem Umweg über die Gesellschaft Einfluss zu nehmen auf die Politik. Eine wichtige Botschaft auch für uns heute.
Wir? Nee.
Hier.
Wir, also wie soll ich es betonen?
Ein Hörspiel in vier Teilen, Teil 1 oder wie?
Wir.
Du wirst sehen, also was dann passiert.
Okay.
Auch Helgert Haug und Thilo Guschers produzieren in ihrem neuen Stück wieder im Team. Der Hörspiel-Vierteiler Wir hier lotet die Spannung zwischen dem Individuum und seiner nationalen Umgebung aus. Wobei die Hauptakteurin ganz bewusst als Teil ihrer historischen Einbettung gewählt ist. Ronja Bücher wurde am 3. Oktober 1990 als erstes deutsches Einheitsbaby in einer Leipziger Gynäkologie mit einem Strauß roter Nelken begrüßt. Und so agiert die 30-Jährige gemäß der Konzeption des Hörspiels mit sympathischem Einsatz als Protagonistin des vereinten Deutschlands, die offene Fragen zu diesem Land in Gedanken und Spielsituationen anspricht und vertieft. Sie tut dies im dialogischen Zusammenspiel mit dem 20 Jahre älteren Historiker Jan Plumper, der am Londoner Goldsmiths College lehrt. Es ist charmant, wie die beiden dem Wesen eines deutschen Nationalempfindens auf den Zahn fühlen.
Tag der deutschen Einheit, dass das immer so eine Sache war. Wäre Deutschland ein Körper, würde man jetzt von diesem 30-Jährigen von einem verlangsamten Stoffwechsel und fehlender Elastizität sprechen. Es wäre aber auch ein leistungsstarker, potenter Körper. Ein Körper im besten Alter. Achso, nee. Puls fühlen, Blut abnehmen, Stuhlprobe machen.
Die Atemzöpfe abschneiden.
Ich möchte mir diesen Körper anschauen.
Dabei entdeckt Ronja bei ihrem Gesprächspartner Jan das, was die meisten Deutschen von sich kennen. Ein gewisses Unbehagen gegenüber der Identität im eigenen Land.
Ja, ich bin viel rumgekommen. Also ich bin im Südwesten aufgewachsen, Tübingen vor allem, aber 9 Jahre in den USA gelebt, 4 Jahre in Russland, ja, und jetzt in London eben. Und ich wechsle zwischen so 3 Sprachen zumindest im Alltag, zwischen Deutsch, Englisch und Russisch. Und zwar, ja, ohne Schwierigkeiten. Aber wenn ich mich identifizieren muss, sage ich auch, ich bin Deutscher, ja.
Würde ich dich fragen, magst du mal die Nationalhymne singen?
Auf keinen Fall.
Im Verlauf des Hörspiels entwickeln Bücher und Plumper eine schöne Komplizenschaft. Sie holen die Welt ins Haus und fragen Bürgerinnen und Botschafter anderer Länder, wie die es mit dem Nationalgefühl halten. Und sie stellen Listen von Dingen auf, die man am 3. Oktober tun könnte.
Vor 30 Jahren wurde versäumt, ein Ritual für den Tag der deutschen Einheit zu erfinden. Was könnte das sein? Was könnten wir tun?
Wir könnten
die alten Zöpfe abschneiden.
Einen Baum pflanzen.
Und unter Misteln küssen. Kann ich Deutschland einfach so sagen? Neutral?
Lässt es sich säuseln?
Flüstern?
Sollte ich es stottern?
Oder mit mehr Nachdruck sagen?
Sollte ich es Buchstabe für Buchstabe buchstabieren?
Oder immer doppelt sagen? Weil es sind ja 2.
Bleibt zu hoffen, dass die Verspieltheit dieses Hörspiels auch ein wenig in unsere gesellschaftliche Wirklichkeit ausstrahlt.
Gabi Hartl war das mit ihren aktuellen Hörspielempfehlungen. Wir hier, der Hörspiel-Vierteiler von Helga Taug und Thilo Guschers, ist in dieser Woche auf WDR 3 und selbstverständlich auch online im Hörspielspeicher des WDR zu hören. Und die neue Produktion von Andreas Ammer über den Beatnik Bob Kaufmann, urgesendet am 25. September, ist nach wie vor im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks zu finden. In der letzten Ausgabe unseres Magazins haben wir begonnen, die Geschichte der Hörspieldramaturgie zu untersuchen. Der Hörspielmacher Ulrich Bassange hat uns zunächst bekannt gemacht mit den Pionieren der ersten Jahre. Nachzuhören ist Teil 1 unserer kleinen Reihe natürlich im Netz. Heute nun setzt Ulrich Bassange seinen Gang durch die Hörspielgeschichte fort und legt dabei das sogenannte Eichmaß an.
Liebe freundliche Zuhörer, Kuckuck,
meine Hörerinnen und Hörer,
jetzt kommt unsere Sendung.
Liebe Evakuierte.
Erdenbewohner.
That's beautiful.
Thank you.
In einer Zeit, da der Hörbericht, und wir meinen hier insbesondere den vom Kriegsgeschehen, mit zum am stärksten wirkenden der Rundfunksendungen gerechnet werden darf, muss das Gestellte das Feld räumen.
Das Gestellte, damit sind Hörspiele gemeint. Ab 1940 wurden im Dritten Reich kaum noch solche produziert. Nach dieser Sendepause herrscht 1945 gewissermaßen Tabula rasa. Gerhard Prager, Dramaturg beim Süddeutschen Rundfunk, schreibt:
Es fehlen, wir wollen es einmal getrost aussprechen, die Dichter, die für den Rundfunk zu schreiben gewillt oder befähigt sind.
So ganz stimmt das nicht, denn Autoren wie Fred von Hörschelmann, Wolfgang Weyrauch oder Günter Eich haben bereits in der Weimarer Republik für den Funk geschrieben und sind sogar während des Nationalsozialismus aktiv geblieben. Doch gibt es nach Emigration und Nazi-Kitsch nur wenige, die den Neuanfang auf verbrannter Erde wagen wollen.
Ein Mann kommt nach Deutschland und da erlebt er einen ganz tollen Film.
Der Geburtstag des Nachkriegshörspiels fällt auf den 13. Februar 1947. Zur Primetime um 20 Uhr strahlt der Sender Hamburg ein schonungsloses Heimkehrerdrama von Wolfgang Borchert aus. Der Dramaturg des Nordwestdeutschen Rundfunks Ernst Schnabel, selbst ein Pionier des Features, hat kurzfristig noch den Titel geändert. Aus »Ein Mann kommt nach Deutschland« ist »Draußen vor der Tür« geworden. Die Resonanz in der deutschen Nachkriegsgesellschaft ist ohnegleichen.
Borcherts Schrei traf die Gemüter wie ein Naturereignis. Die Hörer schrien zurück. Emporgerissen, gepeinigt, erschreckt, befreit, zornig, erschüttert, abwehrend, dankbar.
Draußen vor der Tür erfährt 4 weitere Radioinszenierungen, x Theateraufführungen, eine Verfilmung und die Kanonisierung als Schullektüre. All das konnte der Autor nicht mehr erleben, da er durch einen Stromausfall die Ursendung und durch seinen Tod die Theaterpremiere verpasste.
Das Gerät hat das magische Auge, sodass man auch exakte Sendereinstellungen auch auf den UKW-Bereich hat.
Was halten Sie vom Programm?
Wunderbar.
Wir hören die Ultrakurzwelle West.
Zunächst einmal bekommt das Radio der 1950er Jahre eine Klangverbesserung spendiert. Zur Mittelwelle gesellt sich die Ultrakurzwelle.
Nun, der Klang verblüfft geradezu und er ist recht gut für ein kleines Gerät, das zudem noch im Bakelit-Gehäuse angebracht ist.
Das UKW-Radio verändert die Hörspielphilosophie. Der Medienhistoriker Hans-Jürgen Krug fasst zusammen:
Das Anrufen gegen das Rauschen der Mittelwelle ist nicht mehr nötig. Das Hörspiel entdeckt die Stille und die Pause.
Bereits 1935 ist beim Sender Berlin der erste Hörspielkomplex gebaut worden. Ein Ensemble aus Kontrollraum, Aufnahmesaal und schalltotem Raum, in dem mit Tonbandmaschinen gearbeitet wird. Doch erst in den 50ern entwickelt sich die Hörspielproduktion zur öffentlich-rechtlichen Radiokunst.
Stimmen, Musik, Geräusche können nun aufgezeichnet, fast beliebig geschnitten und neu zusammengesetzt werden. Der Schnitt kann sich langsam gegen die Blende behaupten. Jetzt erst wird das Hörspiel zu einer wirklich technischen Kunst. Jetzt erst ist es jederzeit technisch reproduzierbar.
Noch aber wird der Schnitt, diese harte Möglichkeit, Realitäten kollidieren zu lassen, abgelehnt. Medienwissenschaftler Bernhard Siegert konstatiert:
Weil der Schnitt stets auf das Magnettonband verweist, auf dem das Hörspiel aufgenommen ist, insistiert er auf die Materialität des akustischen Signifikanten, anstatt ihn zugunsten der Produktion eines imaginären Signifikats zu verdrängen.
Einfacher ausgedrückt, die Nachkriegsdramaturgie vermeidet den harten Schnitt, weil er die Aufmerksamkeit auf das Medium lenkt. Bernhard Siegert nennt dieses Phänomen negative Radioästhetik.
Die Güte der Darbietung steigt.
Im rauscharmen UKW-Radio der Adenauer-Ära etabliert sich umgehend eine neue Innerlichkeit, kuratiert von der alles beherrschenden Hamburger Dramaturgie des NDR. Hörspielchef Heinz Schwitzke beruft sich auf die Theorien seines früheren Parteigenossen Richard Kolb. Beide waren im Dritten Reich Radiomacher, beide verfechten sie die Idee einer inneren Bühne. Alles hat dem Wort zu weichen. Musik und Geräusch sind Staffage, bestenfalls Kennung. Das Feindbild heißt Realismus.
Ein Herabsinken des Hörspiels in das grob Realistische widerspricht dem Wesen des Funks. Der Hörspieldichter darf nie vergessen, dass das Realistische im Funk, wie sehr er sich auch bemüht, es begreiflich zu machen, für uns nur schemenhaft bleibt.
So raunt Richard Kolb, der Hausheilige Heinz Schwitzkes, in seinem Horoskop des Hörspiels. Im selben Zeit- und Ideologiekontinuum ist der Dramaturg Gerhard Prager unterwegs. Sein Auftrag: für den Süddeutschen Rundfunk nach Günter Eich jagen. Als der fleißige Lyriker im Jahr 1950 5 Hörspiele an andere Sender verkauft, macht ihm Prager ein Angebot, das Eich nicht ablehnen kann. 500 Mark im Monat als Hausdichter des SDR. Dafür will Prager 4 Manuskripte pro Jahr auf dem Tisch sehen.
Eich ist ein versierter Hörspieldichter, hat schon einen Wagen sich verrundfunkt, höre ich.
So schreibt Gottfried Benn nicht ohne Neid an einen Freund. Den gleichen Deal wie Günter Eich erhält Fred von Hörschelmann, der daraufhin den Dauerbrenner Das Schiff Esperanza liefert.
Was tun Sie hier alle?
Wir sind Auswanderer.
Unsinn, die Esperanza hat keine Passagiere.
Am besten Sie gehen wieder weg und vergessen, dass Sie uns gesehen haben.
Fällt mir nicht ein. Ich muss Sie beim Kapitän melden.
Dennoch ist Hörschelmann ebenso wenig wie Wolfgang Weyrauch der prägende Radioautor jener Jahre. Der Lorbeerkranz gebührt allein Eich mit seiner unschlagbaren Mischung aus Können, Cleverness und Selbstvermarktung. Er trifft den Grundton der Nachkriegszeit, immer ein wenig im Ungefähren, immer unter dem Eindruck einer ungewissen Bedrohung.
Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt. Auch zu dir kommt es, der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Auch zu dir und deinem süßen Nachmittagsschlaf, worin du ungern gestört wirst. Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen. Aber sei gewiss.
Sinnfälliger Ausdruck dieses Erfolges als Hörspielautor ist die Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden. Am 3. März 1953 wird Eich in Bonn in Anwesenheit von Bundespräsident Theodor Heuss die Auszeichnung überreicht.
Der Hörspielpreis der Kriegsblinden, begründet 1950, entwickelt sich schnell zur Katasterbehörde im Hörspielwunderland der 50er Jahre. War man 1951 noch davor zurückgeschreckt, Eichs herausragendes Werk Träume zu küren, es hatte für wütende Reaktionen der Hörerschaft gesorgt, beeilt man sich nun, das Versäumte gutzumachen. Hans-Ulrich Wagner schreibt in seiner Monographie über Günter Eichs Radioschaffen:
Die Jury, paritätisch zusammengesetzt aus 6 kriegsblinden Juroren und 6 Hörspielkritikern unter dem Vorsitz von Friedrich Wilhelm Hümmen, hatte sich bei der Bewertung des Hörspielschaffens im Jahr 1952 nach eingehender Diskussion schließlich für Eichs Hörspieldichtung »Die andere und ich« entschieden.
Eine Dichtung, die der geschäftstüchtige Poet parallel an 3 Sender verkauft hatte. Regisseure wie Fritz Schröder-Jahn oder Claire Schimmel lassen Eichs Texten eine meist leise, beiläufige und innerliche Sprechweise angedeihen, sozusagen den Eichton. Geräuscharm, mit unaufdringlicher Zwischenmusik, befördern ihre Inszenierungen sanft hypnotisch das literarische Spiel der Worte.
Denke daran, dass der Mensch des Menschen Feind ist und dass er sinnt auf Vernichtung. Denke daran immer. Denke daran jetzt. Während eines Augenblicks im April, unter diesem verhangenen Himmel, während du das Wachstum als ein feines Knistern zu hören glaubst, die Mägde Disteln stechen unter dem Lerchenlied, auch in diesem Augenblick denke daran.
1954 orakelt sein Wiederentdecker Gerhard Prager:
Günter Eich ist für das deutsche Hörspiel ein stolzer und ein gefährlicher Name geworden. Die Rede vom absoluten Eichmaß bei der Beurteilung der Hörspielkunst ist mehr als nur ein Aphorismus, mehr als ein kultischer Gag. Eich ist Qualitätsnorm geworden. Gefährdet sind vor allem die jungen Talente.
Irgendwann werden die jungen Talente aufstehen, um ihren Platz zu beanspruchen. Gegen Ende des Jahrzehnts beginnt der Eichthron zu wackeln.
Ulrich Bassange war das mit dem zweiten Teil seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie. Fortsetzung folgt hier im Hörspielmagazin im Deutschlandfunk. Und wir unternehmen am Ende unserer heutigen Ausgabe des Hörspielmagazins noch einen Ausflug ins Grüne. Was hat Radiokunst mit Botanik zu tun? Erstmal nichts, außer dass man in einem botanischen Garten vielleicht die Ruhe zum ausgiebigen Radiohören findet. In Frankfurt am Main ließ sich diese These an 2 Septemberwochenenden überprüfen. Das Künstlerhaus Mausanturm hatte eine Radiostation im Palmengarten in Frankfurt errichtet. Was genau es damit auf sich hatte, das hat meine Kollegin Anna Seibt herausgefunden.
Also genau, ihr kriegt das Radio, hier geht es an und aus, ganz einfach. Der Sender müsste schon noch nicht eingestellt sein. Ich hatte ihn eigentlich gerade...
ihrer Viola unter den Arm geklemmt.
Da läuft sie, genau. Ich mache es gerade nochmal aus. Also das ist einmal für euch. Hier findet ihr nochmal Informationen. 105,4 ist unsere Frequenz. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns immer an die 0174 863 8363 schreiben.
Und was schreiben wir dann da?
Ihr könnt einmal Standortbestimmungen, also wo ihr gerade im Palmgarten seid, und Grüße. Aber was toll wäre, was hinten auch drauf steht, die Frage, wo sind wir gerade? So ein bisschen sowohl philosophisch wie auch einfach, wo ihr gerade im Palmgarten seid. Da freuen sich die Menschen im Radio. Und die Frage vielleicht nach Songwünschen, weil vielleicht später, wenn die live spielen, vielleicht auch Songwünsche aufgenommen werden und gespielt werden.
Es ist Samstagnachmittag. Die Sonne scheint und viele Menschen flanieren durch den Palmengarten im Frankfurter Westen. Das offene Zelt, das nicht zu übersehen direkt am Eingang hinter dem Seerosenteich steht, ignorieren die meisten allerdings. Ich nicht, denn ich will erfahren, was hinter dem Radioprojekt You Are Here steckt.
Genau, wir sind seit 13 Uhr hier. Wir haben hinten, sieht man, eine große Antenne aufgebaut und deswegen können wir hier im Palmgarten senden. Und wir verteilen hier die Radios an Leute, die es gerne zuhören möchten. Und um 18 Uhr kommt unsere Live-Show mit den beiden Künstlerinnen.
Die freundliche Mitarbeiterin hat sich während des Sprechens umgedreht und so meinen Blick auf ein kleines Jugendstilhäuschen gelenkt. Das Gebäude, in dem sonst Eheschließungen vollzogen werden, wurde zum Radiostudio umfunktioniert. An zwei Wochenenden senden die Radiojournalistin Theresa Bayer, der Komponist Hannes Seidel und der Trompeter Paul Hübner Radio Palm Fiction. Ein Sender, der nur exklusiv im Palmengarten zu empfangen ist.
You are here.
You are here.
Eine Minute.
Kimi wa koko ni.
Antonna hona.
Zwei Minuten.
Itun.
Mit einem kleinen Radiogerät ausgestattet, gehe ich also auf Erkundungstour durch den Palmengarten. Flanieren und Radio hören. Das klingt nach einem Sonntagnachmittag nach meinem Geschmack.
Exhibitions which don't involve like too many people in one space.
Ja, Svetlana hat erzählt, dass sie am Anfang eben besorgt war und sich jetzt mittlerweile aber stabil fühlt.
Ich schalte ein und es geht, wie sollte es anders sein, um Corona. Die Künstlerin Svetlana Marasch erzählt im Gespräch mit Theresa Bayer von ihren Erfahrungen in den letzten Monaten. Ich habe mich auf eine Bank niedergelassen und es dauert nicht lange, bis mich einer der Gärtner anspricht.
Ich habe noch nicht so viel gehört, ich habe gerade erst angefangen.
Andere Passanten schauen mich nur interessiert oder auch skeptisch an. Und langsam komme ich mir selbst vor wie eine Schauspielerin. Schaut her, ich zeige euch, wie man Radio hört. Auch für die vielen Kinder unter euch, die gar nicht mehr wissen, was Radio ist.
Dass daraus eben ein Drang erwachsen ist, entweder wegzuträumen.
Es fällt mir schwer, dem Gespräch im Radio zu folgen. Es gibt so viel zu sehen um mich herum. Zeit also, um mit Dramaturg Markus Dross über das Konzept von Radio Palm Fiction zu sprechen. Meine Frage, was hat Theater, für das der Musanturm vor allem bekannt ist, mit Radio zu tun?
Ganz wichtig, dieser wunderbare Vorwand, auf einer Bühne Radio zu machen, weil es eigentlich nichts zu sehen gibt. Eigentlich nur um das geht, was wir hören können. Und natürlich sehe ich dann trotzdem was. Ja, heute auch hier in diesem Pavillon, dass ich da reingucken kann und dass da Menschen Dinge tun. Und dass diese Form von dann doch letztlich theatraler Handlung, weil sie ganz klar Eindrücke hinterlässt, Atmosphären erzeugt, Handlungen stiftet, die es sich zu beobachten einfach tatsächlich lohnt.
Und weil es eben auch ein bisschen Theater ist, haben sich die MacherInnen einen roten Faden für ihr Radioprogramm überlegt. Der Trompeter Paul Hübner ist einsam, da er aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen isoliert ist und mit niemandem Musik machen kann. Also suchen Theresa Bayer als Moderatorin und Hannes Seidel als Sidekick für Paul Hübner neue Bandmitglieder. Das Casting beginnt um 18 Uhr. Die beiden Bandbewerberinnen werden ebenfalls im Radiopavillon erwartet. Pünktlich um 18 Uhr beginnt die Sendung mit den Trompetenklängen von Paul Hübner. Ich sitze auf einer Liegewiese, etwa 30 Meter Luftlinie vom Radiostudio entfernt. Und plötzlich höre ich, dass die Trompetenklänge nicht nur aus dem kleinen Radiogerät vor mir kommen,
sondern ich sie auch aus der Ferne zum Erschallen höre. Und jetzt verstehe ich, warum Komponist Hannes Seidel sich für die FM-Übertragung per Radiowelle entschieden hat und gegen das zeitgemäßere Streaming über das Internet. Anders als beim Streaming, bei dem es aus technischen Gründen immer zur Zeitverzögerung zwischen Originalklang und Übertragung kommt, gelangen hier im Palmengarten die Töne aus dem Radiostudio zeitgleich an mein Ohr wie die Klänge aus dem Radiogerät. Ein toller Moment. Leider scheint die Radioshow nicht so gut mit den Gärtnern abgestimmt zu sein, denn irgendwo macht einer Lärm. Vielleicht mäht er Rasen, ich kann es nicht orten. Um mehr Ruhe zu finden, nehme ich also mein Radio in die Hand und spaziere zum äußersten Rand des Palmengartens. Und siehe da, es eröffnet sich mir noch ein anderes Spezifikum des Mediums, das, normalerweise störend, hier selbst Teil der Performance wird.
Vorbeigeschaut.
Rastplatz zur Gorsenweide steht auf dem selbstgemalten Schild direkt an der Einschulungsstraße.
Gerade rechtzeitig komme ich zu einem kleinen Teich mit Fontäne. Hier empfängt mein Gerät den Sender wieder und ich höre, wie die SMS, die ich vor 10 Minuten an die ausgeteilte Nummer geschickt habe, im Radio vorgelesen wird.
Lies doch mal eine Antwort des Tages vor. Hast du was erhalten, was
dir gefällt? Ja, ich habe Sprachnachrichten bekommen. Ich habe auch schon, nochmal zurückgreifend, auch Musikwünsche schon bekommen.
Und zwar haben wir die Frage, wo sind wir heute in den Garten posaunt und möchten darauf eure Antworten hören. Es ist eine absichtlich mehrdeutige Frage.
Also Anonym hat uns geschrieben, wo sind wir gerade? Ich bin immer auf der Suche, immer, nach neuem, unbekanntem, spannendem, noch nicht Dagewesenen. Das ist manchmal anstrengend, macht das Leben aber auch sehr viel reicher. Liebe Kommentatorin, lieber Kommentator, wer auch immer das gewesen ist, ich würde sagen, du bist heute Abend genau richtig hier. Auch wir sind auf der Suche nach Neuem und es kann ja wirklich niemand wissen, was uns hier erwartet.
Und obwohl ich ja selbst beim Radio arbeite, wo ich des Öfteren zu einem großen Publikum sprechen darf, freue ich mich insgeheim doch, dass es meine SMS ins Programm geschafft hat.
Hier auf Radio Palm Fiction suchen wir nach Antworten.
Während ich wieder zum zentral gelegenen Radiostudio zurückschlendere, frage ich mich, wie viele Menschen wohl gerade hier im Palmengarten dasselbe hören wie ich. Vereinzelt konnte ich schon Leute mit Radiogeräten erspähen. Dass wir mit unseren Radios aber zum Gruppenverstärker der Sendung geworden wären, so wie es sich die Veranstalter gewünscht haben, das konnte ich nicht feststellen.
Nach Istanbul, Belgrad, Delhi,
nach Karachi.
Und wir gründen eine Band.
Vielleicht liegt das verhaltene Interesse trotz des gut besuchten Palmgartens ja auch an der Art der Sendung. Die Mischung aus improvisierter Musik und Interviews zu Kunst und Politik ist schon sehr anspruchsvoll und erfordert an vielen Stellen mehr Konzentration, als man bei Sonnenschein im Park vielleicht zu geben bereit ist. Und dennoch ist das Projekt ein glühendes Plädoyer für das Radio, wie mir Initiator Hannes Seidel zum Abschluss auch bestätigt.
Ab April war eigentlich klar, Streaming ist ein vollkommen überholtes Format. Das ist so starker Notbehelf geworden für alle möglichen Künstlerinnen und Künstler, dass das nichts ist, was wir jetzt wirklich als künstlerisch explizites Format anbieten wollen. Wenn ich jetzt sage, das kann jeder zu Hause hören, hört es keiner. Wenn ich in den Palmgarten komme, um das hier zu hören, um uns auch zuzusehen, entsteht eine Art von Gemeinschaft. Und Radio ist ein ganz wunderbares Medium, eigentlich das Ohr zu lenken, weil es unfassbar nah an einem dran ist und gleichzeitig haptisch bleibt und damit so was Vertrautes eigentlich hat. Und darin kann ich plötzlich ganz viel machen.
Anna Seibt über das Radiohören im Frankfurter Palmengarten, eine Initiative des Künstlerhauses Mosanturm. Und das war's für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.